ARD. Heute mit Tobias Ruhland und diesen Themen. Eus anders. Großprojekte in Bayern 1945 bis 2020. Die neue Ausstellung im Bayerischen Haus der Geschichte in Regensburg. Dann nehmen wir Sie mit ins NS-Dokumentationszentrum zu einer Schau über nationalen und internationalen Rechtsterrorismus. Und dann ist da das neue Buch von Frank-Walter Steinmeier. Titel Wir. Ein Plädoyer für mehr Zusammenhalt. Und da wollen wir hier in der Bayern 2 Kultur auch noch was dazu sagen.
Grenzenlos hören. Bayern 2.
Ja, inzwischen klebt ein Bestseller-Babberl drauf. Der Tag, an dem ich sterben sollte, wie der Terror in Hanau mein Leben für immer verändert hat. Erschienen ist das Buch im Februar. Autor ist Said Idris Hashemi. Er hat den rassistischen Anschlag vom 19. Februar 2020 in Hanau nur knapp überlebt. Sein Bruder hat es nicht. Der Rechtsterror von Hanau ist ab sofort auch Thema einer neuen Ausstellung im NS-Dokumentationszentrum München über Rechtsterrorismus als weltweites Phänomen. Charleston, Christchurch, Halle, Hanau. An all diesen Orten töteten Terroristen Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe, Herkunft, Religion oder ihres kulturellen Hintergrunds. Christine Hammel mit ersten Eindrücken von der Ausstellung.
Zur Charakteristik des Rechtsterrorismus gehört es, dass es meist keine Bekennerschreiben gibt, da die Taten durch ihre Ziele für sich stehen sollen, so wie die Morde des nationalsozialistischen Untergrunds des NSU zwischen 2000 und 2007. Den bisweilen skandalös verharmlosenden Umgang der Behörden mit politisch motivierten Morden von rechts kommentierten die Goldenen Zitronen damals ironisch mit dem Titel »Rabammel Rabum, das bisschen Totschlag bringt uns nicht gleich um«.
Herrgott, zack. Rabammel, Rabum, das bisschen Totschlag bringt uns nicht gleich um.
Rechtsterrorismus, Verschwörung und Selbstermächtigung ist der Titel einer Ausstellung, die im Münchner NS-Dokumentationszentrum die Geschichte rechter Gewaltverbrechen von 1945 bis heute aufrollt. Zu sehen sind Fotografien, Zeugenaussagen, Beileidsbekundungen, persönliche Dinge der Opfer, der Türrahmen der Eichenholztür der Synagoge in Halle, die dem Angriff des Attentäters 2019 standgehalten hatte. Oder der Papierkorb, in dem die Bombe des Oktoberfestattentats 1980 platziert worden war. Rechtsterrorismus, das stellt die Schau klar heraus, ist eine kontinuierliche Gefahr. Projektleiterin Ulla Britta-Vollhardt skizziert ihre Entwicklung.
Wir haben die erste Phase, die eben noch sehr nah an dem untergegangenen NS-Regime dran ist. Wir haben dann Ende der 60er Jahre wieder einen Hoch, eine rechtsterroristische Szene, die sich sammelt im Kampf gegen die Brandsche Ostpolitik, also wo es ganz klar wieder den Nationalismus gibt. Und heutzutage ist eben die Vernetzung im Internet, die Radikalisierung das große Thema. So wie zum Beispiel eben der Attentäter von Halle sich auf das Attentat in Christchurch bezieht.
Der Attentäter, der in Christchurch bei Angriffen auf zwei Moscheen am 15. März 2019 seinen Morden live gestreamt hat, wird ein halbes Jahr später für Stefan B. in Halle zum Vorbild, der seinen Angriff auf die Synagoge und die Ermordung zufälliger Passanten auch live im Internet überträgt.
Wir wissen auch, wenn man von der Internationalität dieser Szene spricht, dass zum Beispiel der Attentäter von Christchurch Kontakte zu Martin Sellner, dem Chef der Identitären, in Österreich hatte. Man ist in Kontakt miteinander.
Das Ziel dabei immer, Angst und Schrecken zu verbreiten, die offene, pluralistische Gesellschaft und die Demokratie zu untergraben, wie beispielsweise beim Oktoberfest-Attentat.
Man verursacht ein Klima der Unsicherheit. Jeder kann sich betroffen fühlen. Wir haben da auch andere Beispiele, die sich gegen einzelne RegierungsvertreterInnen richten. Also wie zum Beispiel Lübcke in Kassel.
Der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke wurde 2019 vor seinem Wohnhaus von einem Rechtsextremen erschossen. Neben Vigilantismus, also der Selbstjustiz im Namen des Volkes, befeuern Revanchismus, die Wut der Unterlegenen, Rassismus und Antisemitismus den Rechtsterror. Zur Besonderheit der Ausstellung gehört, dass sie den Fokus von den Tätern hin zu den Opfern rückt. Sie wurden, wie im Fall der NSU-Morde, verdächtigt, sie wurden vergessen und lange nicht gehört. Etwa 20 Fallbeispiele sollen das Bewusstsein schärfen. Nicht nur dafür, rechten Terror als solchen zu erkennen, sondern auch für eine Integration der Erinnerung an die Opfer von Rechtsterrorismus in unsere Geschichts- und Gegenwartskultur.
Rechtsterrorismus, Verschwörung und Selbstermächtigung von 1945 bis heute. Die neue Ausstellung im NS-Dokumentationszentrum. Sie hören Bayern 2 am Donnerstag mit dem Kultur-Update. Und jetzt nehme ich Sie kurz mit ins Jahr 2008 auf eine Wiese bei Dorfen. Die Biermöselblasen hatten geladen zum großen Autobahnpläne-Vernichtungskonzert. 2000 Menschen sind damals gekommen und auch Gerhard Polt, der das Protestkonzert der Wellbrüder gegen die Isental-Autobahn dirigiert hat.
Wir hupen ein bisschen umeinander und im Publikum oder bei den Leuten, die ein Instrument dabei haben, die hupen mit und Blaskapellen ist auch da. Und dann gehen wir wieder friedlich heim oder in die Wirtschaft.
Und dann wird der Autobahnbau eingestellt?
Ja, sicher.
Grüß dich Gott, Autobahn!
Fertig Gott, Auerhahn!
Grüß dich Gott, Uhut 2!
Grüß dich Gott, Sterbahn 3!
Grüß dich Gott, AKW!
Grüß dich Gott, KKG!
Ja, der Protest von damals konnte den Ausbau der Isental-Autobahn vielleicht verzögern, aber letztendlich nicht verhindern. Die Isental-Autobahn reiht sich ein in eine Reihe von Großprojekten im Freistaat der vergangenen Jahrzehnte, die ab sofort im Zentrum einer neuen Ausstellung im Bayerischen Haus der Geschichte in Regensburg zu sehen ist. Zu erleben und auch im Mini-Format auszuprobieren. Eus anders heißt die neue Schau. Aus Regensburg berichtet Corinna Ballwig.
Einmal am Rad drehen und die computeranimierte Schleuse auf dem länglichen Monitor öffnet sich. Das Schiff fährt hinein und kurze Zeit später wieder raus. Vorausgesetzt, der Besucher oder die Besucherin hat den Wasserstand mit einem Hebel entsprechend angepasst. Ein spielerisches Element, mit dem in der neuen Bayern-Ausstellung im Haus der Bayerischen Geschichte auf den Main-Donau-Kanal eingegangen wird. Genauer gesagt auf die insgesamt 16 Schleusen der Wasserstraße zwischen Bamberg und Kelheim. Entstanden ist sie in der heutigen Form zwischen 1960 und 1992. Dem Main-Donau-Kanal wird laut dem Projektleiter der Ausstellung Andreas Kuhn ganz bewusst viel Platz eingeräumt.
Wir haben diese Abteilung auch Mutter aller Großprojekte genannt, weil hier tatsächlich einige Superlative zutreffen. Es ist das Projekt mit den meisten historischen Vorläufern, also der Traum, Main und Donau zu verbinden. Den gab es ja auch schon im Mittelalter. Es gab den Kanal im 19. Jahrhundert und dieses Projekt der neue Kanal hat eine sehr lange Planungs- und Vorlaufzeit und es ist mit 171 Kilometern einfach das längste Bauwerk im Freistaat.
Es ist aber auch ein Bauprojekt, das lange für heftige Proteste gesorgt hat. Bis heute hallen sie nach. 55 Meter ist der Main-Donau-Kanal breit. Vor allem im Altmühltal regte sich Widerstand gegen die Eingriffe in die Natur. Auch der Dokumentarfilmer Dieter Wieland hat sich kritisch damit auseinandergesetzt, wie ein Filmausschnitt mit Luftaufnahmen in der Ausstellung zeigt.
Das Tal liegt verwundet, ausgeweidet, die Altmühl aus ihrem Bett geworfen, irgendwie umgeleitet. Sonst schönste Herbstlandschaft.
Für und wider. Die Schau zu den insgesamt 10 bayerischen Großprojekten hat den Anspruch, beides darzustellen. Sie dreht sich zum Beispiel auch um den Flughafen München im Erdinger Moos, das erste deutsche kommerzielle Atomkraftwerk im schwäbischen Gundremmingen und das fränkische Seenland als künstlich angelegtes Seengebiet. Und immer wieder geht es um das Spannungsfeld zwischen Kosten und Nutzen, so der Direktor des Hauses der Bayerischen Geschichte, Richard Leubel.
Vieles von diesen Großprojekten hat zu dem wirtschaftlichen Wohlstand erheblich beigetragen. Auf der anderen Seite kann man auch, wenn man unterwegs ist im Land, die Defizite feststellen. Wir bieten sozusagen ein Diskussionsforum für die Leute, die können reingehen, können sie ihre Meinung bilden.
Inszeniert ist die Ausstellung als Baustelle, inklusive Gerüsten, Bauhelmen und Schildern. Dazu viel medialer Einsatz. Auf einer 50 Meter langen Leinwand, die in der oberen Hälfte des Raumes entlang der Wände verläuft, wird der Wandel Bayerns in kurzen Episoden nachgezeichnet.
Alles in allem gleichen die 70er und 80er Jahre einer Achterbahnfahrt. Ein ständiges Auf und Ab, aber mit neuen Akzenten, wie der Nationalpark stellvertretend zeigt.
Der Nationalpark Bayerischer Wald. Das ist ein Großprojekt in der Ausstellung, in dem es um Wachstum der anderen Art geht. Gegründet wurde er 1970, um die Natur Natur sein zu lassen. Hier ist auch das kleinste Ausstellungsstück zu finden. Ein wenige Millimeter großer oder vielmehr kleiner Borkenkäfer. Für Projektleiter Andreas Kuhn ist dieser Bereich der Schau in Waldoptik ein besonderer.
Das ist ja ein Projekt, für das kein Quadratmeter betoniert oder asphaltiert wurde. Man hat es geschafft, eine ganze Region zu beleben. Es ist diese unglaubliche Fläche, die das Projekt betrifft. Und es gab natürlich auch sehr, sehr starke Proteste. Heute liegt die Akzeptanz dort bei 86%. Letztendlich ist es ein sehr gelungenes Projekt.
Zu sehen ist die Ausstellung Eus anders, Großprojekte in Bayern 1945 bis 2020 im Haus der Bayerischen Geschichte in Regensburg bis Ende des Jahres.
Und hier gibt es quasi noch den inoffiziellen Soundtrack zur Ausstellung Eus anders. Hier sind Pam Pam Ida.
Ich brauch mich nicht beschweren. Trotzdem tu es gern, ich weiß, ich weiß. Wir sind auf einer Wolkenkling und es war echt nichts eng, ich weiß, ja, ich weiß. Und ich frag mich dann unterm Sprung, ob ich wieder auf ich komm, ich weiß. Ja, ich weiß. Ich bin wirklich selten blöd. Doch ist jetzt wirklich alles spät. Ich weiß nicht. Nein, ich weiß nicht. Alles ist anders, wenn du lachst und wenn du die zum Deppen machst. Alles ist anders, wenn du wohnst und mehr in der Schütte lohnst. Und ich weiß nicht. Bleib ich lieber feig, ich weiß nicht. Nein, ich weiß nicht. Sollte ich sagen, es war einmal. Sollte ich sagen, keine Ahnung. Nein, ich weiß nicht. Doch ich weiß alles anders, wenn du lachst. Wenn du die zum Deppen magst. Und alles ist anders, wenn du wohnst. Eine Schütte lohnst und ich weiß nicht irgendwie, ist alles anders ohne dir, ohne dir. Bitte schau mich nicht so um, weil du weißt ja, dass ich nicht aufhören kann, droht zu Dinge wie alles anders. Komm mal bei, nimm jetzt bitte nicht meine Hand. Weil du weißt, es dauert lang, viel zu lang, bis ich loslasse, weil es loslassen voll mir viel zu schwer. Sei jetzt bitte nicht so dumm und dreh dich bitte nur nicht um, um zu schauen, ob ich komm. Weil wenn's blöd läuft, dann dreht sich alles so.
Heimatsound hier bei uns auf Bayern 2 mit Pam Pam Ida, Eus anders. Ja, schön, dass wir alle hier sind. Und ist Ihnen eigentlich auch schon mal aufgefallen, wie viele Wirs es so gibt, im Speziellen in der Literatur? Da gibt es den Spiegel-Bestseller von Luisa Dellert, Wir, weil nicht egal sein darf, was morgen ist. Dann gibt's das neue Wir, weil Migration dazugehört, von Jan Plamper. Und dann gibt's ein ganz altes Wir, der gleichnamige Roman von Jewgeni Samjatin von 1920. Gilt als erstes Buch, das in der Sowjetunion verboten wurde übrigens. Nächste Woche kommt das nächste Wir in die Buchläden. Wir von Frank-Walter Steinmeier. Ein Plädoyer des Bundespräsidenten für mehr Zusammenhalt und Mut zu handeln. Und noch bevor es offiziell erscheint, zeigt Steinmeiers Wir-Buch in verschiedenen politischen Lagern bereits erste Auswirkungen, sorgt für hitzige Diskussionen und Kommentare. Wer dabei nicht fehlen darf? Klar, wir. Also wir hier von der Bayern 2 Kultur. Peter Jungblut kommentiert.
Besondere Kennzeichen, keine, heißt es in Ausweispapieren. Und das gilt auch für die gesamte politische Karriere von Frank-Walter Steinmeier. Als langjähriger, enger Mitarbeiter von Gerhard Schröder hatte er in erster Linie unauffällig und anpassungsfähig zu sein, die beste Voraussetzung für das Amt des Bundespräsidenten. Der redet und handelt bekanntlich in erster Linie symbolisch, stets umflort von Schwarz-Rot-Gold. Umso bemerkenswerter, dass Steinmeier neuerdings herbe Kritik aus dem staatstragenden, bürgerlichen Lager einstecken muss. Irritierender Grund dafür: Steinmeier schrieb laut Surkamp Verlagswerbung ein Plädoyer für mehr Zusammenhalt und den Mut zu handeln. Das Buch mit dem Titel »Wir« erscheint am 22. April. Gerade diese nun wirklich nicht sonderlich überraschende bundespräsidiale Suche nach Gemeinsamkeiten bringt Blätter wie die Welt, den Tagesspiegel und die Neue Zürcher Zeitung auf. Steinmeiers Wir sei eine Anmaßung, wird da geschimpft. Der Versuch, ein Wir-Gefühl zu schaffen, sei insgesamt gescheitert. Der Bundespräsident habe eine gönnerhafte Benimmfibel ausschließlich für die Mehrheit geschrieben. Der Rest der Bevölkerung könne sehen, wo er bleibe. Offenbar reichen inzwischen schon drei Buchstaben, um eine Debatte auszulösen. In einer Zeit, in der manche Politiker wieder lautstark zwischen Volksfreunden und Volksfeinden unterscheiden, wird das Wir zum Kampfbegriff. Die einen wollen gar nicht gemeint und eingeladen sein, egal zu was. Die anderen martern sich mit Grundsatzpapieren, in denen definiert werden soll, welche Spielart des Islam denn nun genau zu Deutschland gehöre und welche nicht. Dabei liegt auf der Hand, dass in der globalisierten Welt die einzige Gemeinsamkeit offener Gesellschaften ist, dass es keine gibt, weder eine religiöse noch eine soziale oder politische. Wir sind eben höchst unterschiedlich, aber hoffentlich nicht unvereinbar. Können wir das ertragen? Hält die Demokratie das aus? Diktaturen jedenfalls nicht. Zu Stalins Zeiten war es üblich, Parteigenossen zu duzen. Wer plötzlich gesiezt wurde, der war zum Volksfeind abgestempelt und konnte sich aufs Straflager gefasst machen. Diese Art Wir-Gefühl war von Stacheldraht eingezäunt, was natürlich auch im Nationalsozialismus galt. Unter Putin werden Regimegegner zu ausländischen Agenten abgestempelt. Diktaturen sind mit kaum etwas anderem beschäftigt, als täglich neu abzuzählen, wer beim Wir noch dabei ist. Insofern sollten demokratisch verfasste Gesellschaften tatsächlich vorsichtig damit sein, Gemeinsamkeiten einzufordern und das große Wir zu predigen. Klar ist damit das Risiko verbunden, dass sich Menschen fremd im eigenen Land fühlen und bitter enttäuscht sind, dass die eigenen Landsleute ihre jeweils persönlichen Heimatgefühle weder teilen noch nachvollziehen können. Dass die Befreiung vom Wir die Schreckensherrschaft des Ich bedeuten kann, das ist völlig unbestritten. Es reicht also nicht, wenn jeder nur noch an sich selbst denkt. Aber ob Steinmeier gut beraten ist, seine Arme wie eine Schutzmantel-Madonna auszubreiten und alle unter dem Stoff, aus dem die Gemeinsamkeiten sind, zu bergen, das ist mehr als fraglich. Seine konservativen Kritiker jedenfalls fühlten sich wahlweise an Karl Marx oder Mao erinnert. Dieser Polemik muss man sich nicht anschließen. Aber es gilt, wir können uns nur vornehmen, uns gegenseitig auszuhalten, zu tolerieren. Das mag ernüchternd klingen, aber wenn wir in diesem Punkt einig wären, könnten wir in allen anderen getrost streiten.
Frank-Walter Steinmeier und sein kommendes Buch Wir. Das war ein Kommentar von Peter Jungblut. Und hier kommt schon der nächste Peter. Peter Licht mit Wir, was wir wollen. Und der letzte macht den Peter Licht aus. Hier Peter Licht mit Wir, was wir wollen am Ende auf der Zielgerade vom neuen Bayern 2 Kulturleben. Am Mikrofon verabschiedet sich Tobias Ruhland. Ich sage danke fürs Zuhören.